ARD.
SWR Kultur. Forum.
Heute mit dem Thema Abschied von Amerika. Ist der Westen noch zu retten? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Für viele in der alten Bundesrepublik war er der mentale Sehnsuchtsort nach dem Zweiten Weltkrieg, der Fluchtpunkt deutscher Geschichte, der Westen. Mit der Supermacht USA an der Spitze stand das westliche Projekt für Modernisierung und Fortschritt. Doch seit dem Machtantritt von Donald Trump ist die Welt eine andere. Der einstmals Verbündete scheint das Interesse am alten Kontinent zu verlieren, Europa im Stich zu lassen. Geradezu symbolisch der Rauschmiss des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky aus dem Weißen Haus. Ein Moment, der das Ende des Westens besiegelt habe, so Ex-Außenminister Joschka Fischer. Ist das so? Ist der Westen wirklich am Ende? Und wenn ja, was zerfällt da gerade vor unseren Augen? Ein Machtblock? Eine Wertegemeinschaft? Eine Idee? Und was ist davon noch zu retten? Darüber wollen wir reden in diesem Forum bei SWR Kultur. Professor Dr. Detlef Pollack ist Soziologe. Gerade ist von ihm im CH Beck Verlag das Buch erschienen. Große Versprechen, die westliche Moderne in Zeiten der globalen Krise. Außerdem mit dabei der Philosoph Professor Dr. Norbert Bolz sowie die Politikwissenschaftlerin Professorin Dr. Gerlinde Greutel von der Universität Freiburg. Frau Greutel, das Ende des Westens, das ist ja eine steile These, die Joschka Fischer da formuliert, natürlich unter dem Eindruck, wie Trump Zelensky vor der Weltöffentlichkeit vorführt, wie er mit Partnerstaaten wie Kanada umspringt, wie er in Bezug auf den Panama-Kanal und Grönland in neoimperialen Fantasien schwelgt. Stimmen Sie zu, ist Trump der Totengräber des Westens?
Also es besteht kein Zweifel, dass wir heute in einer ziemlich dramatischen Lage uns befinden und diese transatlantische Einigkeit, Sie haben es völlig zu Recht gesagt, die die Bundesrepublik eigentlich seit jeher geprägt hat, dass die wirklich in der Krise ist. Ob es am Ende schon das Ende des Westens ist, als einer Idee, als einer Wertegemeinschaft, als diese Partnerschaft, da würde ich noch nicht vorschnell die Hoffnung aufgeben, weil wir natürlich auch mit berücksichtigen müssen, wie wichtig diese Partnerschaft für uns ist. Und daher sollten wir, glaube ich, vorsichtig sein, jetzt schon alles abzuschreiben, sondern lieber versuchen, pragmatisch, auch wenn es schwerfällt, mit dieser Trump-Administration zu arbeiten.
Also mit Abgesängen ist es noch zu früh. Wie steht es denn um die Ära der westlichen Vorherrschaft in der Welt? Können wir uns von der für immer verabschieden?
Auch da würde ich sagen, so schlecht ist es um die westliche Machtposition überhaupt nicht bestellt. Gerade wenn wir von der amerikanischen Macht sprechen, da müssen wir doch sehr deutlich festhalten, dass es keinen Machtübergang bisher gegeben hat. Also kein anderer Staat kann so viele materielle Ressourcen auf sich vereinen wie die USA. Und das dürfte sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern, wenn man sich die militärische Macht anschaut, die Wirtschaftskraft, die demografische Entwicklung, die geografische Lage, die natürlich auch ein Machtfaktor ist, die einfach Innovationskraft dieser amerikanischen Wirtschaft. Da muss man schon sagen, die USA stehen nach wie vor an der Spitze des internationalen Systems. Sie können es aber nicht nach ihrem eigenen Gusto dominieren. Also das, was sie bekommen mit dieser Macht, ist nicht unbedingt das, was sie gerne an politischen Ergebnissen hätten. Insofern, die Macht besteht immer noch, aber der politische Einfluss ist gesunken, weil andere Mächte selbstbewusster ihre eigenen Interessen vertreten.
Herr Pollack, wenn das, was wir erleben, nicht das Ende des Westens ist, dann vielleicht das Ende des Westens, wie wir ihn bisher kannten.
Man kann so weit gehen, zu sagen, da ist wirklich was zusammengebrochen, denn Trump arbeitet ja daran, die demokratischen, auch die rechtsstaatlichen Institutionen zu zerstören. Und man muss fragen, was eigentlich noch von diesen Institutionen übrig bleibt, nachdem er sein Werk getan hat. Man wundert sich ein wenig, dass die Gegenwehr dieser demokratischen und auch dieser rechtsstaatlichen Institutionen relativ schwach ausfällt. Und man muss fragen, ob die amerikanische Demokratie aus sich heraus in der Lage ist, da eine Art Resilienz aufzubauen. Man sieht es zum Teil schon, also in der Zivilgesellschaft. Man sieht auch, dass die Gerichte aktiv sind und viele von den Erlassen von Trump stoppen. Aber die Übergriffe auf die Institutionen, also vor allen Dingen auch auf die Gerichte, aber auch auf Wissenschaft, auf Kunst, auf die Medien sind ja enorm. Und das ist eben die entscheidende Frage. Wie resilient, wie widerständig sind die rechtsstaatlichen Institutionen in den USA selbst? Da sehe ich in Europa sehr viel Potenzial, aber wir gehen einen anderen Weg als die USA.
Wir gehen einen anderen Weg. Herr Bolz, Trump, seine Politik, sein Auftreten lösen bei Menschen hierzulande starke emotionale Reaktionen aus. Das geht bis hin zu Boykottaufrufen gegen Waren aus Amerika. Diese Enttäuschung über die USA, diese Kränkung, spüren Sie die auch?
Nein, das kann ich nicht spüren, zumal nichts von dem, was sich da ereignet hat in den letzten Wochen und Monaten, in irgendeiner Weise abweichen würde von dem, was Trump immer schon angekündigt hat. Also Trump ist jemand, der in einer unglaublich konsequenten Weise all das umsetzt, was er im Wahlkampf und in den Jahren zuvor angekündigt hat, als die amerikanische Politik, dieses Make America Great Again. Das tut er in absoluter Konsequenz. Und ich kann beispielsweise überhaupt nicht begreifen, wie man sich hierzulande auf dieses, wie sagt man heute so schön, Narrativ geeinigt hat. Man hätte es mit einem unberechenbaren Menschen zu tun. Dafür gibt es meines Erachtens überhaupt keinen Hinweis. Die Irritation, die Trump mit seiner Politik auslöst, hat, glaube ich, einen ganz, ganz anderen sachlichen Hintergrund. Und das liegt daran, dass Trump etwas wieder ins Spiel bringt, was man früher vielleicht Realpolitik und vor allen Dingen auch Geopolitik genannt hat. Das hatten Sie gerade auch schon angesprochen, dass wir es ja nicht mehr nur mit Amerika zu tun haben, sondern wir haben es mit Amerika und China zu tun, was China das einfach die große Herausforderung ist. Und wir haben es mit einem Russland zu tun, das im Grunde alte imperiale Stärke wieder in irgendeiner Weise gewinnen will. Das heißt, es ist gar nicht mehr sinnvoll, vor diesem Hintergrund das Ganze mit Wertegemeinschaft zu diskutieren oder das Ganze zu diskutieren mit Vorstellungen von ja, humanistischer oder gar feministischer Außenpolitik, wie wir das versucht haben. Also das ist ein neuer, harter Zug, wenn Sie so wollen, der in die Politik Einzug gehalten hat, von der ich allerdings glaube, dass sie sehr viel realistischer ist als die europäische Reaktion. Ich glaube, die Europäer missverstehen die Lage vollkommen und sie stürzen sich im Grunde in ihre Empörung, in ihre moralische Empörung über die beiden Bösen der Weltgeschichte, nämlich Putin und Trump. Und diese moralische Empörung verhindert gerade eine sachliche und nüchterne Analyse der Weltsituation.
Frau Keutel, lassen Sie mich da ganz kurz nachfragen, wie schlimm ist es denn eigentlich um das transatlantische Verhältnis bestellt? Der Verteidigungsexperte Carlo Masala, der sagt, die Vereinigten Staaten hätten unter Trump die Seiten gewechselt, sprich von der Seite Europas an die Seite Russlands. Ist das so? Sind die USA von unserem Verbündeten zu unserem Gegner geworden?
Ich würde mich hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil Herr Bolz hat eben gesagt, Donald Trump ist nicht unberechenbar, also eigentlich sehr berechenbar, weil er immer sagt, was er tut. Ich würde dem widersprechen, weil er ist schon in gewisser Weise unberechenbar. Es gibt so eine große Tendenzlinie, wo er lang will, und im Umgang mit Russland und der Ukraine ist für mich momentan eigentlich der einzige Fixpunkt, dass die USA sich aus diesem Krieg lösen wollen und aus der Unterstützung für die Ukraine sich lösen wollen. Dass das aber bedeuten würde, dass die USA die Seiten gewechselt hätten, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht erkennen. Man hat hier eine ganz große Ungewissheit, eine Unsicherheit, wo es lang geht. Ja, die USA haben ganz viel gemacht, was zunächst mal Russland in die Karten spielt. Das ist für uns eine sehr schlechte Nachricht. Die USA haben sich auch als sehr, sag mal, rüde und brutal erwiesen dabei, den Europäern zu signalisieren, wie machtlos wir sind auf dieser Seite des Atlantiks. Das haben frühere Administrationen einfach bereitwillig kaschiert. Sie haben die Europäer eigentlich mitgezogen und auf eine höhere Ebene geholt in der Weltpolitik, als wir sonst mitspielen würden. Also manche Dinge sind klar, aber ich würde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so weit gehen zu sagen, die Trump-Administration hätte die Seiten gewechselt, weil wir da einfach noch so viel Ungewissheit im System haben. Und es liegt dann auch an uns Europäern, an uns Deutschen, zu versuchen, das in unserem Sinne zu gestalten. Und das macht man natürlich nicht, indem man einfach darüber wehklagt und sich darüber empört, wie schlimm diese Trump-Administration doch sei, sondern das macht man, indem man eigene Vorstellungen, eigene Interessen formuliert und vor allem Angebote macht, was man denn in die Waagschale werfen kann, um jetzt zum Beispiel diesen Krieg in der Ukraine in einer Art und Weise zu begleiten, zu beenden, wie er nicht in die Katastrophe führt. Und eine Preisgabe der Ukraine, die Aufgabe der europäischen Sicherheit, das wäre natürlich eine Katastrophe.
Ich würde
aber
da gerne,
dass die Trump-Administration das vollzieht, wissen wir einfach noch nicht.
Ich würde da gerne fortsetzen, Frau Keutel. Also ich finde auch, also die Seiten gewechselt, das ist relativ scharf formuliert. Man muss ja sagen, warum wendet sich Trump und seine Administration von Europa ab? Das hat vor allen Dingen damit was zu tun, dass man Russland einen Gefallen tun möchte, dass man Russland gewissermaßen gewinnen möchte. Und warum will man Russland gewinnen? Weil es um den Indo-Pazifik geht, also letztendlich um China. Also man möchte die Position der USA stärken, will dafür, wenn möglich, Russland von China abziehen, was ganz gewiss nicht gelingen wird, weil Putin verbunden ist mit China und die chinesische Unterstützung braucht. Aber ich würde sagen, diese Abwendung von Europa hat auch einen sehr stark taktischen Zug. Allerdings würde ich schon sagen, dass das nicht nur eine Kleinigkeit ist im Stil oder in der Ausrichtung der Politik, sondern es werden bei dieser amerikanischen Politik ganz andere Mittel eingesetzt, die so für Europa nicht charakteristisch sind. Mhm. Also wir setzen ja eigentlich schon darauf, dass sowas wie das Völkerrecht gilt, dass man also andere souveräne Staaten anerkennt. Das gilt für die Trump-Administration so nicht, sondern sie machen eine Politik, eine Handelspolitik, eine Finanzpolitik, die verbunden ist mit Aggression, mit militärischer Drohung und damit, dass man sozusagen versucht, andere Nationen, andere Staaten, andere Mächte einzuschüchtern. Und da scheut man sich auch nicht, mit Beleidigungen, mit Drohungen zu arbeiten, mit irgendwelchen rätselhaften Andeutungen, die man gar nicht genau interpretieren kann. Das ist eine Politik nicht des Ausgleichs, sondern der Drohung und eigentlich eine Vorwegnahme von kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir so in Europa nicht kennen.
Herr Bolz, glaubt man Experten, dann war es das Ziel von Putin in diesem Krieg, den Westen zu spalten. Ist ihm das gelungen?
Sagen wir mal so, es ist eine Spaltung, die längst schon da war, deutlicher geworden, nämlich zwischen den USA und Europa. Eine Spaltung, die allerdings auch sehr, sehr gut hätte erkennbar werden können für jeden, auch laienhaften Beobachter, der sich einfach mal die Vorwürfe, die die Amerikaner schon seit Ewigkeiten den Europäern gegenüber erheben, nämlich, dass sie Trittbrettfahrer sind der westlichen Welt, dass sie sich nicht ausreichend engagieren, vor allen Dingen im militärischen Sektor, diese berühmten 2% des Bruttoinlandsprodukts und ähnliches mehr oder vielleicht jetzt auch bald 3. Aber wenn Sie jetzt mal das Ergebnis von heute sich angucken, dann hat genau diese Politik, die Sie ja richtig beschrieben haben, eine Politik der Drohungen, der Aggressivität, auch der Beleidigung, ja zu einem vollen Erfolg für die Amerikaner geführt. Also heute sprechen CDU-Leute davon, wir müssten uns neu orientieren in Richtung Kriegswirtschaft. Also das ist eine Art Übererfüllung dessen, was die USA von uns immer verlangt haben, nämlich dass wir sehr, sehr viele mehr Mittel bereitstellen für die militärische Verteidigung, also für die NATO im Wesentlichen. Und genau das passiert ja jetzt. Also insofern hat Trump einen gewaltigen Erfolg längst schon erzielt. Ich bin nur nicht einverstanden mit der Vorstellung, dass es da um eine absichtlich verschärfte Spaltung geht, sondern im Gegenteil. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Züchtigung Europas, das glaube ich. Allerdings ist das eine, die sich meines Erachtens Europa selber zugezogen hat, diese Behandlung, weil sie eben diese Trittbrettfahrermentalität seit Jahrzehnten, also seit dem Zweiten Weltkrieg, ja praktiziert hat. Und das hat nicht nur Trump ist nicht nur Trump übel aufgestoßen, auch früheren Präsidenten, die das nur nicht so scharf formuliert haben. Aber vielleicht darf ich einen Punkt nur noch mal versuchen, mehr ins Zentrum zu rücken, nämlich geopolitisches Denken. Wenn wir diese drei großen Mächte uns betrachten, China und die ja hoffnungsvoll von sich aus denkend Russland als Großmacht wieder, neue Großmacht und dann eben die alte Großmacht USA, dann denken alle drei geopolitisch. Also Putin hat das in mehreren Reden, die wir sogar im Bundestag gehört haben, die Älteren werden sich daran erinnern, im Bundestag hat Putin gesagt, die größte geopolitische Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg sei der Zusammenbruch der Sowjetunion gewesen. Da haben alle genickt, sogar ein bisschen applaudiert, aber niemand hat darüber nachgedacht, was bedeutet das, was meint Putin, wenn er darauf hinweist, was wahrscheinlich auch richtig ist. Ja, für Putin bedeutet das natürlich, da muss etwas korrigiert werden. Und diese Korrekturen macht er mit aller Konsequenz in diesem geopolitischen Sinn. Das ist ein Großraum, den er besetzen will. Und wenn Sie auf Taiwan gucken, in China ist zwar wahnsinnig geschickt, im imperialistischen Gehabe einfach über Wirtschaftsbeziehungen, wenn man nur an ihre Afrikapolitik denkt und ähnliches mehr. Das ist sehr, sehr clever, aber es wird auch militärisch bald brisant werden, wenn die Taiwan-Frage wieder hochgekocht wird. Und deshalb ist mein Eindruck der, dass alle drei insgeheim nur noch geopolitisch denken und im Grunde man sagt, okay, China kriegt Taiwan, da lässt sich eh nichts dran ändern. Die Russen, ja, werden Teile der Ukraine kriegen und die Amerikaner werden in irgendeiner Weise Grönland sich zumindest als Rohstoffbasis nutzbar machen. Also diese Vorstellung, wir leben mit drei Großräumen und da lassen wir auch niemanden reinreden, ja, so ähnlich wie die Monroe-Doktrin früher, das ist, glaube ich, das Neue und das ist das, was uns skandalisiert hier in Europa, denn wir haben einfach in der unendlich langen Zeit des europäischen Friedens derartige Kategorien gar nicht mehr im Spiel gehabt wie Realpolitik und Geopolitik und werden jetzt brutal damit konfrontiert. Und das ist meines Erachtens der Grund für die gigantische moralische Empörung, die aber, ich habe es schon gesagt, analytisch natürlich keinen Schritt weiterhilft.
Frau Greutel, morgen will Trump mit Putin telefonieren. Was erwarten Sie sich von diesem Telefonat?
Ich würde ganz gern zuerst noch eine Ergänzung machen zu dem, was eben gesagt wurde, weil hier der Begriff von Erfolg aufgegriffen wurde. Und davon gesprochen wurde eigentlich, dass Trump sehr geopolitisch und strategisch agieren würde. Und da möchte ich widersprechen, weil ich das so nicht sehe. Denn wenn Trump strategisch agieren würde, dann würde er nicht das größte Pfund, das die USA besitzt, nämlich ihr Allianzsystem, ihre Verbündeten, die ja Machtmultiplikatoren sind, weil sie helfen, Einfluss zu generieren, dann würde die nicht in der Art und Weise, wie wir es heute sehen, verprellen. Also es wird, wie auch immer dieser Krieg in der Ukraine ausgeht, aus meiner Sicht zunächst mal für die USA eine negative Konsequenz mit sich bringen, wenn so ein Ausverkauf der Ukraine, wenn das wohl drohen könnte, sowas wird auch in Asien registriert. Also diese Vorstellung, man kann sich jetzt hier aus Europa lösen, um sich auf China zu konzentrieren und dieses große geopolitische Spiel zu spielen, das glaube ich ist nicht realistisch, weil wir die Weltregionen auch zusammendenken müssen. Und bei diesem Telefonat, was angekündigt ist zwischen Putin und Trump, da sind wir wieder bei dieser Unberechenbarkeit. Wir haben es früher gesehen, dass Trump sehr empfänglich ist für die Botschaften, die Putin setzt, weil er sich ihm relativ verbunden fühlt, während er sich den europäischen Verbündeten eben nicht verbunden fühlt. Die schilt er als Konkurrenten, als Trittbrettfahrer, das ist noch das Freundlichste. Er hat die EU bezeichnet als eine Organisation, die nur gegründet worden sei, um den USA zu schaden. Also er hat ein ganz negatives Bild der europäischen Partner, aber ein sehr positiv verklärtes Bild von Putin, dem er sich nahe fühlt. Und insofern ist so ein direktes Telefonat zwischen Trump und Putin aus meiner Sicht erstens unberechenbar und zweitens aus europäischer Sicht keine gute Nachricht, weil er, glaube ich, sehr empfänglich ist für diese Botschaft von Putin.
Und wieder mal wieder nur die Zaungäste sind. Abschied von Amerika, ist der Westen noch zu retten? Das ist heute unser Thema. Und ich habe schon darauf hingewiesen, für Putin ist der Westen ein Feindbild, für viele hierzulande ein Sehnsuchtsort. Dieser Westen, Herr Pollack, über den wir jetzt schon die ganze Zeit reden, was ist das eigentlich und wo beginnt der?
Ja, der Westen, man könnte sagen, ist zunächst mal eigentlich eine Idee von dem, was sein soll. Das kann man kritisch sehen. Man kann sagen, da wird sozusagen eine Idealisierung einer Gesellschaft vorgenommen. Aber diese Ideen, diese Normen, diese Zukunftsvorstellungen, die sind wirksam, über Jahrhunderte hinweg wirksam gewesen. Also ich nenne jetzt nur mal die französischen Revolutionäre, die also von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gesprochen haben. Das sind hohe Ideale, die aber in der Moderne irgendwie mitlaufen. Und zwar gar nicht so, dass man jetzt die ganze Zeit sich daran abarbeitet, aber irgendwo haben wir diese Ideale als Maßstäbe im Kopf und wir können uns darüber erregen und wir können das kritisieren, wenn also zum Beispiel Gleichheit zwischen den Menschen oder zwischen verschiedenen Schichten in der Gesellschaft nicht gewährleistet ist. Das ist ein wesentlicher Punkt des Westens, dass er eigentlich mit diesen vielleicht überzogenen Zukunftsversprechen gestartet ist. Aber etwas anderes ist genauso wichtig, nämlich, dass schon sehr früh, schon in der Zeit der Französischen Revolution, diese normativen Idealvorstellungen als nicht realisierbar erfahren wurden. Also der Terror der französischen Revolutionäre während der Zeit der Französischen Revolution hat diese Revolutionäre selber dazu geführt, danach zu fragen, wie man eigentlich die Exekutive, wie man die staatliche Macht einschränken kann. Und 1795 haben sie eine Verfassung vorgeschlagen, um die Belange und um die Zuständigkeiten der Nationalversammlung einzuschränken durch die Einführung von zwei Kammern, durch die Beschränkung der Parlamentssekretäre in ihrer Autonomie und so weiter. Also man hat sozusagen sehr schnell, nachdem man diese Ideale entwickelt hat, auch darüber nachgedacht, wie man die Auswüchse dieser hohen Versprechungen der Moderne in der Lage ist, einzuzähmen, einzudämmen, einzuhegen. Und man kann sagen, die Moderne ist eigentlich genau ein Produkt dieser einander entgegengesetzten Bewegungen. Also einmal geht es sozusagen schon um das Höchste, wegen mir um Freiheit. Aber dann sieht man, dass die Freiheit des Einzelnen ja doch nicht auf Kosten der Freiheit der anderen gehen darf. Und dann kommen andere Werte mit ins Spiel. Insofern ist die Moderne sehr stark dadurch gekennzeichnet, dass man also auf der einen Seite diese Bewegung in die Zukunft hinein zulässt, auf der anderen Seite aber auch sie immer wieder moderiert und versucht einzufangen. Und das Ergebnis ist eben jetzt, dass wir eine Demokratie haben, die ganz stark durch rechtsstaatliche Institutionen eingeschränkt wird. Da werden Minoritätenrechte garantiert. Da wird auch versucht, sozusagen die Exekutive immer wieder durch die Judikative einzugrenzen. Und dieses Spiel von verschiedenen Kräften, ja, Checks and Balances, das ist typisch für die Moderne.
Herr Bolz, in Deutschland, da gibt es einen romantisch aufgeladenen Konkurrenzbegriff zum Westen. Das ist das sogenannte Abendland. Davon redet aber heute kaum noch jemand. Warum?
Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass mit dem Begriff viel Schindluder getrieben worden ist und dass vor allen Dingen eine bestimmte, sehr unreflektierte Selbstdarstellung des Westens verbunden ist, über die wir wirklich hinweg sind. Denken Sie nur an Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, ja, der berühmteste aller dieser Titel. Es ist wahrscheinlich auch damit gemeint, dass damit eine bestimmte, ja, wie soll man sagen, welterobernde Ideologie verknüpft ist mit dieser Abendlandsvorstellung, außer ein Überlegenheitsgefühl gegenüber anderen Kulturen. Und deshalb ist es, glaube ich, sinnvoller, tatsächlich vom Westen zu reden, the West and the rest. Aber dieser Westen und der Rest der Welt, das macht aber auch gleich deutlich, dass heutzutage man den Begriff Westen eben nicht mehr rein definieren kann aus Amerika und Europa, sondern man muss ihn negativ definieren. Der Westen ist überall da, wo es Freiheit gibt, wo es Demokratie gibt, wo es Liberalität gibt, wo es Kapitalismus gibt. Und das heißt auch da, wo sich dieser Gedanke des Westens durchgesetzt hat in anderen Ecken und Enden der Welt, würde man heute sagen, die gehören zur westlichen Gesellschaft. Japan wäre ein Beispiel, das ich nennen würde, trotz der außerordentlichen Eigentümlichkeiten der japanischen Kultur. Aber das ist im Grunde auch ein westliches Land. Also nochmal gesagt, überall da, wo es Kapitalismus, Demokratie und Liberalität gibt, da haben wir es mit dem Westen zu tun und das ist eine Negativbestimmung, denn überall da, wo wir es mit Tyrannei zu tun haben, wie in China, wie in Russland, wie in vielen, vielen anderen Ländern der Welt, überall da, wo wir Sozialismus haben oder Kommunismus haben, überall da ist eben der Westen nicht oder hat er sich nicht durchgesetzt. Und es gibt ja diese alte Vorstellung, und jetzt setze ich mich gerne dem Kopfschütteln der hier versammelten Runde aus. Es gibt ja die alte Vorstellung von Fukuyama, dass im Grunde das Ende der Geschichte schon geistig erreicht war, im Grunde sogar schon mit Napoleon, der eben genau diese Konstellation Freiheit des Einzelnen, kapitalistische Wirtschaftsordnung und eben Demokratie weit durchgesetzt hat, zumindest in Europa. Ja, und wie gesagt, ich riskiere lächerlich zu klingen, aber ich halte den Grundgedanken von Fukuyama immer noch für richtig, denn er hat auch, wenn man dort nachliest, gesagt, dass dieser Prozess der Verwestlichung der ganzen Welt kann noch Jahrhunderte dauern. Und wenn wir in solchen Maßstäben reden, müssten wir umgekehrt fragen, wie lange können sich eigentlich in einer modernen Welt archaische Systeme wie in der arabischen Welt noch halten, solange sie auf ihren Erdölquellen sitzen, sicher. Wie lange können sich Tyranneien wie in China und Russland noch halten, wo es ja auch immer wieder Widerstand der Bevölkerung gibt, der mühsam niedergehalten werden muss. Also kurzum, Ich glaube, man kann schon sagen, das Projekt Westen, das ist überhaupt noch nicht zu Ende, weil es sich stützen kann auf drei Pfeiler, die meines Erachtens unerschütterlich sind. Also es gibt keine Alternative zum kapitalistischen Wirtschaftssystem. Es gibt keine Alternative zu einer Regierungsform und einer gesellschaftlich-politischen Form wie der Demokratie, so formal sie auch sein mag. Und es gibt keine Alternative dazu, jedem Bürger Freiheit und Gleichheit zu garantieren, wenn auch wiederum nur formal. Und überall da, wo das nicht der Fall ist, ist nicht Westen. Also so weit können wir auf jeden Fall sprechen.
Also Fukuyama hat ja vom Ende der Geschichte gesprochen und alle glaubten, dass das bedeuten würde, dass sich weltweit Demokratie, Freiheit, Marktwirtschaft ausbreiten würden. Das ist nicht passiert. Das war von jeher, glaube ich, eine sehr naive Vorstellung, das zu glauben, auch wenn die Politik diesem Ideal gefolgt ist und man selbst Russland und China glaubte, integrieren zu können in so eine westliche Ordnung. Aber ich glaube, wo Fukuyama schon einen Punkt hat, ist, dass es keine großen Alternativentwürfe gibt. Also es sagt ja heute niemand, kein Putin, kein Xi aus China, dass sie Diktatoren sind und stolz drauf wären, sondern sie versuchen, sich das Mäntelchen der Demokratie ihren Systemen umzuhängen. Und damit haben wir eigentlich einen Kampf um die Deutungshoheit, was eigentlich Demokratie bedeutet. Und diesen Kampf um die Deutungshoheit, den sehen wir weltweit, weil sich auch die Volksrepublik China, die eine kommunistische Parteidiktatur ist und seit ihrer Gründung 1949 nie was anderes gewesen ist, die bezeichnet sich heute als ein demokratischer Staat, als ein Vorreiter. Auch Wladimir Putin hat vor 20 Jahren schon diesen Begriff der souveränen Demokratie geprägt für Russland. Also er benutzte diesen Begriff, um deutlich zu machen, dass das, was in Russland passiert, Einmischung von außen entzogen sein sollte. Man bestimme selber darüber, wie man sich politisch organisiert, und das bezeichnet man als demokratisch, egal wie es von außen beurteilt wird. Natürlich ist Russland keine Demokratie geworden, sondern hat sich von der Autokratie hin zur personalisierten Diktatur entwickelt in den letzten 15 Jahren. Also wir sehen schon, dass es keinen großen Gegenentwurf gibt, der ausbuchstabiert wird, der mit einem neuen Begriff belegt wird, sondern wir sehen einen Kampf um die Deutungshoheit, was eigentlich demokratisch ist.
Es gibt keinen Gegenentwurf, und trotzdem, Herr Pollack, hat dieses Projekt des Westens doch in den letzten Jahren und Jahrzehnten ordentlich an Strahlkraft verloren. Also wenn wir zurückdenken an die Hochphase, die Zeit des Kalten Krieges, als die Idee des Westens in Stellung gebracht wurde als Alternative zum kommunistischen und faschistischen Totalitarismus, und dann die Zeit nach dem Fall der Mauer, als viele ehemalige Sowjetstaaten westlich werden wollten. Mit dieser Euphorie, da ist es ja vorbei.
Das würde ich gar nicht mal so sehen. Also nehmen wir mal den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine. Das ist natürlich der Versuch, wie jetzt auch schon gesagt worden ist, irgendwie die untergegangene Sowjetunion oder das Sowjetimperium wiederherzustellen. Also es kam ja schon das Zitat davon, dass es die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen sei, dass die Sowjetunion untergegangen ist. Aber zugleich ist es natürlich auch ein Ausdruck dessen, dass Putin die Entwicklung hin zur Demokratie in der Ukraine für sein eigenes Regime fürchten muss. Die Ukraine haben sich nach Europa gewandt, sie haben versucht, demokratische Strukturen aufzubauen, und das ist eine Bedrohung für Russland. Und insofern spricht sogar noch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine für die Attraktivität des westlichen Modells. Oder nehmen wir auch andere Beispiele. Also wir können ja weltweit schauen, wie die westliche Kultur wahrgenommen wird. Also der westliche Lebensstil, die Unterhaltungsmusik, die Filme, die Großstädte, wie man in den Großstädten leben kann. Das ist hochattraktiv, und die Menschen verlassen zu einem ganz großen Teil ihre Länder, nicht nur, weil sie dort unterdrückt werden und verfolgt werden, sondern auch, weil dieses westliche Modell so anziehend ist. Aber ich würde Ihnen recht geben, der Westen hat in den letzten Jahren deutlich verloren, vor allen Dingen im sogenannten globalen Süden. Und da spielt eine ganz große Rolle, dass der Westen nach wie vor als eine kolonisatorische Macht wahrgenommen wird. Man ist auch unzufrieden mit der Art und Weise, wie der Westen mit diesen Ländern des globalen Südens umgeht. Man empfindet vieles von den Standards, die wir diesen Ländern auferlegen, Umweltstandards, Sozialstandards, als oberlehrerhaft. Und man fühlt sich gegängelt. Also ich würde auch sagen, ja, es gibt sowas wie einen Ansehensverlust des Westens, aber nach wie vor ist das eine Zivilisation die Strahlkraft hat.
Ein Ansehensverlust, der aber auch von innen kommt, Herr Bolz. Also diese Kritik am Westen an Rassismus, an Kolonialismus, an Ausbeutung, die kommt ja auch von den Hochschulen, die kommt also wirklich von innen. Sie haben vor kurzem geschrieben, die Fähigkeit zur Selbstkritik, eine der großen Werte der westlichen Welt, die Fähigkeit zur Selbstkritik ist in Selbsthass umgeschlagen. Warum hasst sich der Westen selbst?
Das hat viele verschiedene Gründe. Vielleicht ist der wichtigste tatsächlich der des schlechten Gewissens. Man muss immer wieder darauf hinweisen, Sie haben das zu Recht gerade in Ihrer Frage getan, dass eigentlich die antikolonialistische Werf, die es gibt seit vielen, vielen Jahren schon, eigentlich schon seit den 60ern, dass die aus dem Westen kommt. Also der Westen ist der schärfste Kritiker des Westens und fast alle, die dann Rang und Namen bekommen haben in der sogenannten Dritten Welt, in den antikolonialistischen Bewegungen, haben im Westen studiert, in Amerika, in England, ganz selbstverständlich, haben dort ihre Ausbildung bekommen und sind da auch instruiert worden, theoretisch in diesen Diskursen. Also das ist ein selbstgemachtes Problem des Westens, der eben schon sehr, sehr lange nicht mehr selbstbewusst auftritt. Er hat sein Selbstbewusstsein verloren, einfach deshalb, weil, und das sollte meine Formulierung ja zum Ausdruck bringen, weil diese großartige Eigenschaft, die es meines Erachtens nur in der westlichen Kultur gibt, nämlich die Fähigkeit zur Selbstkritik, dass die pervertiert worden ist zu einer Art, ja, wie soll man sagen, permanentem Bußritual, sodass man also versucht, die Gewalttätigkeiten, die Brutalitäten des großen westlichen Expansionsdrangs in den letzten Jahrhunderten wieder gut zu machen durch Kniefälligkeit. Das ist erstens unglaubwürdig, das nimmt niemand uns ab. Und zum anderen ist es natürlich so, dass es zu einer Selbstverunsicherung des Westens selber beiträgt. Man weiß, die meisten Leute heute wissen überhaupt nicht mehr, wofür sie stehen. Und vielleicht darf ich nur einen einzigen Punkt ergänzen zu dieser Frage der fehlenden Strahlkraft des Westens. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass diese hervorragenden und wahrscheinlich unüberbietbaren Prinzipien, kapitalistische Wirtschaft, Liberalismus und Demokratie, alle, wenn sie erst einmal erreicht sind, im Grunde nur noch ihre formale Seite zeigen. Ja, also es ist ein extrem formaler Akt. Denken Sie an eine Demokratie, die sich mehr oder minder reduziert, darauf alle 4 Jahre seine Stimme abzugeben. Und die Stimme bringt dann meistens gar nichts, jedenfalls nicht das Erhoffte. Also das sind viele Enttäuschungen mit drinnen für all diejenigen, die im Grunde das Beste schon erreicht haben, nämlich eben diese 3 Säulen als Gewissheiten hinnehmen können. Und diese Enttäuschung ist eigentlich etwas, was man ertragen lernen müsste. Also im Grunde fehlt es dem Westen an der Reife, mit diesen formalen Garantien sich zu arrangieren. Es fehlt im Westen eben prinzipiell, weil wir eine Kultur der Aufklärung sind. Die ganze Moderne ist eine Kultur der Aufklärung. Es fehlt die Leidenschaft, die man heutzutage nur noch in alternativen Religionen und Ersatzreligionen findet. Also die Wiederkehr des Religiösen ist ja ein Ausdruck dafür, dass eben wir der Westen derartiges nicht zu bieten haben. Ja, also diesen Fanatismus der religiösen Gewissheit über sich selbst und die Welt, das haben wir prinzipiell nicht zu bieten. Wir dürfen es gar nicht versuchen, es zu bieten, sondern wir müssten erwachsen genug sein, um mit diesem Formalismus unserer so wunderbar organisierten westlichen Welt zufrieden zu sein. Aber das ist offenbar für viele Leute zu viel verlangt, sodass also für meine Begriffe die innere Schwächung des Westens viel gefährlicher ist als die Attacken von außen. Mit den Attacken von außen würde man jederzeit fertig werden, aber die innere Schwächung, die geht sehr, sehr tief.
Die innere Schwächung geht sehr, sehr tief, sagen Sie, Herr Bolz. Zitat J.D. Vance, amerikanischer Vizepräsident, vor kurzem bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Was mich besorgt, ist der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte. Werte, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt. Etwa das Recht auf Meinungsfreiheit. Frau Greutel, was ist da dran an dem, was Vance da sagt? Wenn jemand die westlichen Werte verrät, dann wir Europäer?
Ich glaube, zuerst muss man hier nochmal einfach verstehen, dass es in den USA die Redefreiheit gibt und bei uns die Meinungsfreiheit. Und das sind nicht ganz deckungsgleiche Dinge, weil in den USA können sie auch jemanden beleidigen und es ist Teil des Rechts auf die freie Rede. Das ist in Deutschland engeren Grenzen unterworfen, was nicht unbedingt schlecht ist, weil es auch einen zivilen Diskurs sicherstellen soll. Also das mal vorweggeschickt. Ich glaube schon, dass wir ein kleines Problem damit haben, wirklich offene Debatten zu führen, kontroverse Debatten zu führen, politisch zivilisiert zu streiten. Dass wir also, und das ist ja kein Zufall, dass in allen westlichen Demokratien genau diese Themen auf den Nägeln brennen und die Leute umtreiben, dass wir also erleben, dass Diskussionen oftmals eingeengt werden, obwohl sie im Bereich des eigentlich Sagbaren, im Bereich der Meinungsfreiheit sind und auch Dinge, die eben nicht strafbar sind, dann aus dem Diskurs gedrängt werden. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass das, was J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, zutreffend wäre aus meiner Sicht. Denn er hat gesagt, die eigentliche Gefahr kommt von innen und nicht von außen. Dem würde ich schon mal widersprechen, weil Russland und China tatsächlich große Gefahren darstellen. Und zum Zweiten war das schon ein Zerrbild, das er gezeichnet hat, dass es also ein grundlegendes Problem mit der Meinungsfreiheit gäbe. Ich würde eher sagen, es gibt ein Problem bei der politischen Debatte, dass die Räume enger werden, obwohl sie nicht so eng sein müssten.
Ein Zerrbild, sagen Sie, Herr Bolz. Am Wochenende hat J.D. Vance nochmal nachgelegt, hat gesagt, Europa begehe zivilisatorischen Selbstmord aufgrund seiner zu liberalen Migrationspolitik. Was ist das für eine Vorstellung vom Westen als möglicherweise einem homogenen Kulturraum, der da vorherrscht?
Nun, es ist ja vielleicht nicht eine wirklich bündige Disjunktion. Entweder wir betreiben genau die Migrationspolitik, die wir seit vielen, vielen Jahren betreiben oder zumindest seit 2015, oder auf der anderen Seite, wir wollen ein homogenes, weißes Europa. Ich glaube, das ist nicht eine ernstzunehmende Alternative und ich glaube auch nicht, dass Vance so irgendetwas gemeint hat. Bei der Migrationspolitik haben wir, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren das große Problem, dass wir, um es gleich mal auf die Schlagworte zu bringen, Islamophobie mit Fremdenfeindlichkeit identifizieren wollen oder zumindest tun das viele. Ich glaube, davon kann gar keine Rede sein. Die Islamophobie ist existent. Die Fremdenfeindlichkeit ist nicht existent, meines Erachtens. Oder wenn, dann sind das ein paar Lunatics, die kann man leicht in Schach halten, das spielt keine Rolle. Aber die Islamophobie ist existent, also die Angst vor dem Islam, das stimmt. Deshalb wird man in dieser Diskussion über die Migrationspolitik kein bisschen vorankommen, wenn man sich nicht ehrlich macht, nämlich ehrlich in der Frage, wovor haben die Leute eigentlich Angst? Also, und dass dieses Problem im Zentrum der meisten politischen Diskussionen steht, hat ja gerade wieder die Bundestagswahldebatte gezeigt. Also die alle Umfragen haben immer wieder drauf gedeutet. Es ist doch nicht so, dass die Leute Angst haben vor Japanern, Amerikanern, Franzosen, Italienern oder auch Chinesen, sondern sie haben Angst vor Arabern, sie haben Angst vor dem Islam. Und das ist ein Problem, das man angehen müsste. Und dahinter versteckt sich ein intellektuell sehr spannendes Thema, das deshalb eigentlich, finde ich, gut in unsere Diskussion passt, nämlich wir, der Westen, unser Thema heute, ist eine Kultur der Aufklärung. Und der Islam ist eine Religion vor der Aufklärung. Der Islam ist nicht aufgeklärt. Das gibt es gar nicht, so etwas wie einen aufgeklärten Islam. Und solange wir in dieser Situation sind, haben wir auch dieses Problem. Also wir haben das Problem, dass wir es mit einem Großteil der Bevölkerung zu tun haben, der jederzeit religiös fanatisiert werden kann, während es vollkommen harmlos ist, wenn irgendwelche fundamentalistischen Christen ihre Vorstellungen verbreiten. Niemand hört dazu, niemand interessiert das ernsthaft. Also da gibt es einen großen, großen Unterschied und das hat mit Homogenität nichts zu tun. Nirgendwo in Europa haben wir eine homogene Gesellschaft. Überall gibt es Rassenmischungen, gibt es unterschiedlichste Ethnien und Nationalitäten, die gemischt sind. Und mit keiner dieser Gruppen hat man im Wesentlichen Probleme, nirgendwo in Europa und auch in Amerika nicht. Die Amerikaner haben ihr Spezialproblem mit den Mexikanern. Wir in Europa haben unser Spezialproblem mit dem Islam. Und das muss man, denke ich, ehrlich diskutieren. Es hat keinen Sinn, das zu verschleiern mit solchen Begriffen wie Fremdenfeindlichkeit oder Homogenität, die da gewünscht würde. Ganz und gar nicht. Das ist nicht das Problem. Das Problem lässt sich sehr genau konkretisieren.
Herr Pollack, was sagt der Religionssoziologe?
Das ist ein großes Feld. Also es gibt da sehr viele Strömungen innerhalb des Islam, die gerade darum bemüht sind, den Islam mit der Moderne kompatibel zu machen, also den Islam eben gerade nicht als eine fundamentalistische Religion zu verstehen, sondern auch die in der Religion und der Religionsgeschichte selber liegenden aufklärerischen Impulse zu aktualisieren. Das muss man sehen. Also, es ist sehr schwierig, da sozusagen von dem Islam als voraufklärerisch zu sprechen. Das wäre der erste Punkt. Das zweite finde ich auch nicht ganz unwichtig. Bei der Diskussion über Ausländerfeindlichkeit, über Islamophobie spielt die AfD und deren Erfolge eine große Rolle. Und wenn man jetzt zum Beispiel von Seiten der CDU versucht, die Migrationspolitik zu verschärfen, dann steht diese Verschärfung unter dem Verdacht, dass dahinter vielleicht Rassismus oder aber auch eine Nähe zur AfD oder Islamophobie oder Fremdenfeindlichkeit steht. Und ich würde sagen, was dahinter vor allen Dingen steht, ist dies, dass man versucht, das Thema, was die AfD über Jahre für sich besetzt hat, der AfD wegzunehmen. Das heißt, wenn man jetzt über Migrationspolitik spricht, muss man über die Erfolge der AfD sprechen und dass das zentrale Thema für die AfD ist und auf der Forderung, die Migrationspolitik zu verschärfen, beruht zu einem ganz großen Teil der Erfolg der AfD. Wenn man sie zurückdrängen möchte, muss man also auch darüber sprechen, wie man mit Migration, mit Zuwanderung anders umgeht.
Frau Keutel, wir kommen zum Schluss dieser Sendung und ich würde gerne noch mal kurz nach vorne blicken mit Ihnen. Es gibt Stimmen wie die von Heinrich August Winkler, dem Historiker, die fordern, wenn die USA als Führungsmacht des Westens ausfallen, dann müsse Europa in die Bresche springen und die Fackel der Freiheit quasi weitertragen. So wie Amerika Deutschland nach 1945 den Weg nach Westen geöffnet hat, so müsse das Europa jetzt umgekehrt mit den USA tun. Würden Sie das auch so sehen? Steht und fällt der Westen jetzt mit Europa?
Auf jeden Fall werden manche konkreten aktuellen Krisen stehen und fallen mit unseren Reaktionen. Also ich denke jetzt nochmal konkret an die Ukraine und den Umgang mit Russland. Kann Europa die USA ersetzen? Da bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch. Warum? Weil diese liberale internationale Ordnung des Westens, die eben diese Grundgüter und Werte verkörpert, Demokratie, Marktwirtschaft, individuelle Freiheit, die ist von Anfang an eine gewesen, die auf Macht ruht. Und ohne die notwendige Macht zur Durchsetzung dieser Ideen, die zwar attraktiv sind von selbst, völlig d'accord, was wir vorhin besprochen hatten, die aber immer auch den Schutz und die Absicherung durch handfeste Macht bedürfen, diese Prinzipien. Ohne diese Macht, glaube ich, kann Europa nicht das ersetzen, was die USA über lange Jahrzehnte waren, nämlich ein Ankerstaat für diese liberale internationale Ordnung. Insofern müssen wir Macht generieren, um diese Welt, die uns lieb ist, zu verteidigen.
Herr Pollack, Sie schreiben in Ihrem Buch, die großen Erwartungen, mit denen die westliche Moderne gestartet ist, lassen sich durch die eingetretenen Enttäuschungen nicht austreiben. Ist das ein Gedanke, den Herr Bolz vorher schon aufgeworfen hat, wir können gar nicht anders, als immer weiterzumachen?
Also ich würde Herrn Bolz zustimmen darin, dass das Modell, dass das Projekt der Moderne noch nicht zu Ende ist. Und dass es an vielen Stellen auch keine überzeugende Alternative dazu gibt. Ich würde einen Gedanken gerne noch ergänzen, was auch nochmal verdeutlicht, wie stark eigentlich sich Europa von den USA unterscheidet. Bei uns geht es sehr stark um Inklusion, um Minoritätenrechte, um die Anerkennung von Menschen, die anders sind als wir, Stichwort sexuelle Orientierungen, um Respekt. Und das sind auch entscheidende Werte für die westliche Moderne. Und man sieht jetzt in den USA, wie eigentlich der Respekt vor den Interessen der anderen, der Respekt aber auch vor anderen Nationen, vor Menschen, die zugewandert sind, mit Füßen getreten wird. Und das ist auch nicht ein Teil der westlichen Moderne, dass man die anderen, die möglicherweise mit einem selber nicht übereinstimmen, so versucht, an den Rand zu drängen, auszugrenzen, zu diffamieren, verächtlich zu machen. Also ich würde sagen, in das Projekt der westlichen Moderne gehört auch sowas wie Empathie mit hinein. Und schon die französischen Revolutionäre haben von Brüderlichkeit gesprochen. Und das steht auch auf dem Spiel.
Und ein Begriff der Toleranz. Vielen Dank. Abschied von Amerika. Ist der Westen noch zu retten? Das war heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei die Politikwissenschaftlerin Gerlinde Greutel, der Philosoph Norbert Bolz und der Soziologe Detlef Pollack. Mein Name ist Michael Riesel. Danke für Ihr Interesse und machen Sie es gut.